Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Unsere Themen heute: Sächsische Realitäten. So heißt ein Buch, in dem aktuelle Protestphänomene der radikalen Rechten in Sachsen unter die Lupe genommen werden. Ein Gespräch dazu am Ende der Sendung. Zuvor werfen wir einen Blick nach Schweden in ein sogenanntes Problemviertel. Ein Sozialarbeiter beschreibt, wie man dort aufwächst. Das Aufwachsen beschäftigt auch den britischen Autor John Niven. Kill Your Friends, sein drastischer Abgesang auf die Schallplattenindustrie mit Sex, Drogen und Serienmorden als Zutaten, wurde 2008 ein Bestseller. Seitdem hat der Schotte mit einer ganzen Reihe satirischer Romane von sich reden gemacht. Mit seinem neuen Buch Oh Brother aber schlägt er neue Töne an. Ausgelöst durch den Suizid seines Bruders, rekonstruiert er dessen Lebensweg und seinen eigenen und fragt sich, wie es sein kann, dass diese Wege derart unterschiedlich verlaufen sind. Michael Eggers.
In den letzten Jahren haben einige Autorinnen und Autoren den Tod eines ihnen nahestehenden Menschen an den Anfang ihrer Bücher gestellt. Um den Tod der eigenen Väter geht es etwa in Annie Ernaux's Der Platz, in Karl Ove Knausgårds Sterben oder Helen MacDonalds Haar wie Habicht. John Nivens autobiografische Erinnerung beginnt kurz vor dem Tod des Bruders. Niven erzählt, wie er im August 2010 durch einen Anruf erfährt, dass sein Bruder Gary ins künstliche Koma versetzt wurde, nachdem er in einem Krankenhauszimmer versucht hat, sich zu erhängen. Der Bruder war stationär eingewiesen worden, weil er in einem Notruf angegeben hatte, dass er sich für Selbstmord gefährdet hält. Es ist die Art von Nachricht, die die eigene Gefühlslage durcheinanderwirbelt und die Prioritäten verschiebt. Und so packt John seine Tasche und fliegt von London nach Glasgow. Schnell wird klar, dass Garys Gehirn so schwer geschädigt ist, dass er kaum eine Überlebenschance hat. Aber auch, dass das verantwortliche Krankenhauspersonal seiner Aufsichtspflicht über den Suizidgefährdeten wohl nicht ausreichend nachgekommen ist. John wird im Verlauf des Buchs auch von seinem wütenden Kampf gegen die Krankenhausleitung berichten, die schließlich ihre Schuld eingesteht und zu einer Schmerzensgeldzahlung bereit ist. Diese Schuld ist die juristisch eindeutige. Viel aufwendiger und langwieriger dagegen ist Johns Suche nach den Ursachen für Garys gescheitertes Leben, die den eigentlichen Inhalt des Buchs bildet. In vielen Momenten steht der erfolgreiche Romanautor vor der Frage nach seiner eigenen Verantwortung als Bruder, etwa als er mit seiner Schwester Garys leere Wohnung betritt.
Linda und ich sehen die Post durch und werfen einen Blick auf die Rechnungen. Noch während wir alles zusammenzählen, wird mir klar, dass sich seine Schulden, die offenbar ein maßgeblicher Grund für seinen Suizidversuch sind, auf eine niedrige, fünfstellige Summe belaufen. Angesichts dieser Erkenntnis sacke ich zusammen, rutsche mit dem Rücken die Wand herunter und bleibe zusammengekauert dort hocken. Endlich bahnen sich die Tränen ihren Weg und ich beginne zu schluchzen. »Du verdammter kleiner Idiot! Oh, du verdammter kleiner Idiot!« Das Schuldgefühl ist scharf, unmittelbar und in seiner überwältigenden Intensität irgendwie angsteinflößend. Als wollte es sagen, gewöhn dich dran, mein Freund, ich werde dich noch sehr, sehr lange begleiten. Denn was tut es zur Sache, dass ich ihm gelegentlich widerwillig und nie ohne Standpauke einen Hunderter geliehen habe? Ich hätte ihm problemlos einen Scheck über den gesamten Betrag ausstellen können.
Nicht nur das Schuldgefühl, sondern vor allem auch die vielen unbeantworteten Fragen und das Fehlen eines Abschiedsbriefs veranlassen John dazu, den Werdegang seines Bruders entlang seines eigenen zu rekapitulieren. Denn beide Brüder haben zwar viele gemeinsame Erinnerungen an das Familienleben, sie entwickeln sich aber bald völlig unterschiedlich. Während John englische Literatur studiert, parallel aber im Musikbusiness Fuß fasst, werden die Club- und Partyszene ihrer schottischen Kleinstadt und der Drogenkonsum zu Garys Lebensinhalt. Aufstieg versus Abstieg. Der eine lebt seinen Traum vom Plattenmanager und verwirklicht sich dann als Roman- und Drehbuchautor, der andere versinkt immer tiefer in Kleinkriminalität und Schulden. Durchaus selbstkritisch beschreibt Niven, wie er, phasenweise berauscht vom eigenen Erfolg, den Niedergang seines Bruders nur unzureichend realisiert.
Ich habe keine Ahnung, warum manche Menschen einfach nicht in der Lage sind, ein selbstständiges Leben zu führen. Warum sie die tägliche Tretmühle aus Gas- und Stromrechnungen, Steuererklärungen, Hypotheken und Lebensmitteleinkäufen, Überziehungsrahmen, Zahlungszielen und dem Rausstellen der Mülltonnen hoffnungslos überfordert. Sie können nicht einfach die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Später, wenn mir dieses Wissen nichts mehr nützt, werde ich sehr viel schlauer sein. Aber damals habe ich keine Ahnung, was es tatsächlich bedeutet, depressiv und suizidal zu sein.
Niven erzählt von dem sich schon früh abzeichnenden, störrischen Charakter seines Bruders, der auf einen jähzornigen Vater trifft und oft dessen brutale Prügelstrafen einstecken muss. Dass man Gary schon als Kind angedroht hat, es werde schlimm mit ihm enden, erweist sich im Rückblick als eine selbsterfüllende Prophezeiung. Nivens Buch ist das Eingeständnis des eigenen Versagens, nimmt aber immer wieder auch tragikomische Züge an. Mit sicherem Gespür für Dramaturgie und Pointe erzählt der Medienprofi Niven vom Absturz des Bruders und verlässt dabei nie den popkulturellen Referenzrahmen. Zu scheinbar jedem biografischen Wendepunkt fällt ihm die passende Filmszene ein. Etwa als er die Dinge entgegennimmt, die man bei Garys Tod in dessen Tasche findet.
Ich nehme die Gegenstände einen nach dem anderen heraus und lege sie nebeneinander auf den Beifahrersitz. Dabei kommt mir ausgerechnet eine Szene aus »Die Glücksritter« in den Sinn, wie der korrupte Polizist dem Hauptdarsteller Dan Aykroyd dessen Hab und Gut aushändigt. Sofort habe ich die Stimme von Frank Oz im Kopf.
Ähnlich wie etwa Annie Ernaux zeigt Niven, wie sehr sein eigenes und das Leben seines Bruders von der Pop- und Alltagskultur geprägt wurden, vor allem von der englischen Punkmusik. Ganz anders aber als in den ernsten, autofiktionalen Sozialanalysen Ernaux schimmert in Nivens literarischem Memoir immer wieder die Schreibweise des Satirikers hindurch. Und doch ist diese doppelte Lebensgeschichte bei allem Witz nicht nur ergreifend und erschütternd zu lesen, sie wirft auch kein gutes Licht auf die autoritäre, männerdominierte schottische Gesellschaft des ausgehenden 20. Jahrhunderts.
Michael Eggers über Oh Brother von John Niven, BTB Verlag, 400 Seiten, 24 Euro. Zu Zeiten forcierter Identitätspolitik hat das Biografische auch in der Literatur an Bedeutung gewonnen. In Form des Memoirs, das sich an der Schnittstelle von Autobiografie, Erzählung und Sachbuch bewegt. Auf der schwedischen Bestsellerliste stand lange das nun in deutscher Übersetzung erschienene Buch »Bist du traurig, wenn ich sterbe« von Nicolas Lunabar. Der Autor verhandelt darin seine Beziehung zu einem Jungen, der, ähnlich wie Lunabar selbst, in einem sogenannten Problemviertel aufwächst. Valentin Wölfelmeier weiß mehr.
Elijah hat keinen Vater, seine Mutter ist alkoholsüchtig und immer wieder werden Kinder in seinem Alter in Schießereien oder Bombenanschläge verwickelt. Nirgends sonst in Europa sterben so viele Menschen durch Schusswaffen wie in Schweden. Opfer und Täter sind dabei meist noch nicht einmal volljährig. Sie leben in sogenannten Problembezirken und haben oft einen migrantischen Hintergrund. Der Sozialarbeiter und Aktivist Nicolas Lunabar kennt diese Kinder, spielt mit ihnen Basketball, hört ihnen zu. Lunabars Memoir ist in Du-Ansprache an Elijah gerichtet, was von der ersten Seite an eine enorme Intimität erzeugt. Die Basis ihrer Beziehung ist zunächst Basketball. Elijah hat Talent, er möchte Profi werden. Auch an Literatur, Lunabars zweite Leidenschaft, führte Elijah heran. Und ist überglücklich, als dieser die Autobiografie von Malcolm X zu lesen beginnt. Immer wieder schieben sich Berichte von Schießereien, von Toten in ihrem Bekanntenkreis in den Text. Wie düstere Vorboten ragen sie in den Raum der Intimität hinein und machen klar, was auf dem Spiel steht.
Ich stelle mir vor, wie du einen gewaltsamen Tod stirbst. Wie du auf offener Straße erschossen, vor der Sporthalle hingerichtet, auf einem Beifahrersitz abgeschlachtet, totgeprügelt oder niedergestochen wirst, bis du verblutest. Diese und tausend andere Schreckensszenarien lasse ich an mir vorbeiziehen. Ich quäle mich selbst. Ich wappne mich. Eine Katastrophe schlimmer als die andere. Und doch sind sie allesamt realistisch, wären ein logisches Ende für dein junges, chaotisches Leben.
Auch Lunabar selbst ist das Kind eines Einwanderers und in einem ähnlich gewaltvollen Umfeld aufgewachsen. In Rückblenden beschreibt er, wie seine Mutter früh an Krebs stirbt und er fortan auf sich allein gestellt ist. Als Erwachsener fällt es ihm schwer, sich auf andere einzulassen. Insbesondere, wenn er weiß, dass Tod oder Kriminalität ihm die, um die er sich sorgt, jederzeit wegnehmen können. Als Elijah auf seiner Fußmatte steht, lässt er ihn dennoch auf seinem Sofa schlafen. Aus einer Nacht werden Tage und bald schon zieht Elijah bei Lunabar ein. Die Beziehung der beiden ändert sich. Sie nennen sich Bro, wirken mal wie beste Kumpels, mal wie Ziehvater und Sohn. Fast tagebuchartig beschreibt Lunabar ihr Leben, seine Hoffnungen, Zweifel und Sorgen, aber auch Alltäglichkeiten, mit denen man im Zusammenleben mit einem 14-Jährigen konfrontiert ist.
Licht strömte ins Schlafzimmer, als du die Schiebetür aufzogst. Ich setzte mich abrupt im Bett auf und blinzelte dich an.
»Sorry, Nick«, flüstertest du. »Aber ich finde die Schlüssel nicht. Ich komme zu spät zur Schule.«
Wortlos wandte ich mich von dir ab und zog mir die Decke unters Kinn.
»Nick, tut mir leid«, sagtest du, »aber ich brauche die Schlüssel. Ich kann sie nirgendwo finden.«
Du hattest meine graue Hose an, meine schwarze Mütze und meinen lila-orangenen Schal. Der Luftzug, als du in den Raum tratst, wehte einen intensiven Parfümgeruch zu mir herüber. Meines Parfüms. »Im Flurregal unter der Post«, brummte ich. »Da, wo sie immer liegen.«
Die Schuldigen an der Situation sind für Nicholas Lunabar klar ausgemacht. Es sind weniger die Gangs, die die chancenlosen Kinder für ihre Mordaufträge rekrutieren, als ein, Zitat, widerlicher Clickbait-Journalismus, Nazi-Polizisten und eine von Vorurteilen durchzogene Gesellschaft, die antidemokratische und rassistische Parteien wählt. Lunabars so zärtliches wie wütendes Buch liefert keine differenzierte soziopolitische Analyse. Auch stilistisch bleibt der Text eher schlicht. Es gibt keine ausschweifenden Beschreibungen oder Momente besonderer sprachlicher Poetizität. Mit klarer Haltung beschreibt Lunabar schonungslos und direkt, was die Missstände für die Kinder, die sie betreffen, de facto bedeuten. Dass es Einzelnen obliegt, etwas dagegen zu tun, ist ein Skandal und deshalb, gerade weil sich die Gemeinschaft hier heraushält, politisch.
Meine Fürsorge ist politisch, Elijah. Sie ist Widerstand, Rebellion. Fuck you, Schweden. Ein unglaublicher Gedanke. Dass ich Politik mache. Ich bin kein Mensch, der Ansichten herausposaunt. Ich laufe nicht bei Demos mit, gehöre keiner Partei an. Nein, ich handle. Nehme das Kind einer Fremden bei mir auf. Verzichte auf Annehmlichkeiten, um für etwas zu kämpfen, das größer ist als ich. Das ist Politik.
Bist du traurig, wenn ich sterbe, zeigt auf berührende Weise, was die Zuneigung auch nur einer Person in einem jungen Leben ausmachen kann. Sucht man Elijahs Namen im Internet, sieht man die Bilder eines Basketballprofis. Mit Lunabars Hilfe ist es ihm gelungen, sich seinen Traum zu erfüllen. Aber auch Lunabars eigenes Leben ändert sich durch die Begegnung mit Elijah. Jemanden zu lieben bedeutet, sich verletzlich zu machen. Dass es sich trotzdem lohnt, dieses Risiko einzugehen, auch davon handelt Nicholas Lunabars aufreibend ehrliches Buch.
Valentin Wölfelmeier über Nicholas Lunabar, Bist du traurig, wenn ich sterbe? Aus dem Schwedischen von Stefan Pluschgat, Rowohlt Buchverlag, 304 Seiten, 25 Euro. Seit der Covid-19-Pandemie lässt sich die Entstehung einer neuen, zahlenmäßig starken, radikal rechten Protestbewegung beobachten. Erklärungsansätze hierfür versucht nun ein Sammelband aufzuzeigen, der die radikal rechten Umtriebe in Sachsen und vor allem den Hauptakteur der dortigen Proteste, die regionalistisch ausgerichtete rechtsradikale Partei Freie Sachsen, beleuchtet. Ich habe einen der beiden Herausgeber des Bandes Sächsische Realitäten, Michael Krell, gefragt, warum er gerade Sachsen zum Gegenstand der Untersuchung gemacht hat.
Ja, das hat sich daraus ergeben, dass wir während der Corona-Pandemie in Sachsen so durchaus Besonderheiten festgestellt haben, was hier die radikal-rechten Mobilisierung angeht. Also besonders die Proteste waren eben von Anfang an relativ stark beeinflusst von radikal-rechten Akteuren. Die waren schon von Anfang an viele zentrale Figuren der Szene im Endeffekt bei den Corona-Protesten und haben das Ganze eben so sehr stark in ihre Mobilisierungsstrategien und ihre Machtversuche mit aufgenommen und haben dann eben auch in Sachsen mit den Freien Sachsen als einer neuen extrem rechten Partei auch so eine neue Struktur geschaffen, die es so an anderen Orten, in anderen Bundesländern tatsächlich nicht gibt.
Es gibt 12 Beiträge eben rund um dieses Thema in dem Buch. Das Interessante ist ja, dass Sachsen offensichtlich eine längere Geschichte hat, was jetzt die Verankerung rechtsradikalen Denkens in einer Gesellschaft betrifft. Also das heißt, auch bürgerliches Milieu ist ja bereits davon infiziert. Es sind ja nicht nur kleine Gruppen gewaltbereiter Neonazis, sondern es ist eine große Bewegung. Sie haben jetzt gerade erwähnt, die Freien Sachsen. Was sind die Freien Sachsen?
Ja, die Freien Sachsen sind erstmal eine Partei, aber sie sind eben keine klassische Partei, wie es etwa die NPD früher war, sondern sie sind eher so ein Bewegungsakteur, die sich erstmal diese Parteistruktur gegeben haben, weil ihnen das eben viele Vorteile bietet. Und das war mit so einem Grund, warum die Freien Sachsen erstmal diese Partei gegründet haben, haben die aber als so eine mehr oder weniger Initiative, so eine Art Dachstruktur der Corona-Proteste in Sachsen aufgezogen und sind im Endeffekt eine, man könnte sagen, Reorganisation der Neonazi-Szene in Sachsen. Dadurch, dass eben zentrale Akteure, die früher bei Pro Chemnitz, bei der NPD und anderen Strukturen aktiv waren, jetzt eben alle gesammelt innerhalb dieser neuen Partei, den Freien Sachsen, auftreten und dort gemeinsam Politik machen. Das heißt, sie sind im Endeffekt wie so eine Art radikal rechte Sammlungsbewegung, die eben versucht, mit so einer neuen Struktur, einem neuen Label, sich rechts von der AfD in Sachsen zu etablieren.
Gegründet hat sich diese Partei oder ihr Zuspruch hat zugenommen im Rahmen der Corona-Proteste.
Genau, auf jeden Fall. Wir haben ja diese relativ starke, erstmal von Querdenken getragenen Proteste gegen die Corona-Verordnung gesehen und die haben sich dann eben in Sachsen relativ schnell zu so einer deutlich rechtsgeprägteren Protestbewegung entwickelt, wo die Freien Sachsen dann eben so als Zentralakteur aufgetreten sind. Also sie haben überall ja so ihre Merchandising-Artikel verteilt, ihre Protestbanner dort vorbeigebracht und so wie eine Art Organisation, die sich da so als Überbau gebildet hat, sind sie dann aufgetreten.
Sie erwähnen Merchandising-Banner, das klingt ja so, als ob sie wirklich sehr gut und sehr modern organisiert wären.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, dass die Freien Sachsen, das betonen sie auch immer selber, versuchen aus den Fehlern der alten oder anderen radikal rechten Parteien zu lernen. Gerade in Abgrenzung zur NPD versuchen sie sich eben deutlich moderner, medienaffiner darzustellen. Also sie haben zum Beispiel einen sehr erfolgreichen Telegram-Kanal, über den sie an die 140.000 Abonnentinnen und Abonnenten erreichen und fahren dort eben relativ professionelle Marketingstrategie. Proteste werden immer gefilmt und dann mit den Logos versehen, dann verwertet, mit Musik unterlegt.
Jetzt wird Sachsen seit 1990 von der CDU regiert, durchgängig eigentlich. Wie geht diese Partei denn mit den Freien Sachsen um? Reden die miteinander vielleicht auch?
Also ganz offiziell sind die Freien Sachsen ja erstmal vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und die CDU Sachsen hat jetzt offiziell nichts mit den Freien Sachsen zu tun, führt keine Gespräche. Was wir aber in unserem Buch auch untersucht haben, ist der Umgang der sächsischen CDU mit den Corona-Protesten, die ja auch sehr früh von verschwörungsideologischen Akteuren von den Freien Sachsen eben auch mitgeprägt wurden. Und da lässt sich schon feststellen, dass es gerade in der Anfangszeit so 2020, 2021 so eine gewisse nicht so starke Abgrenzung auch zu den rechtsextremen Akteuren innerhalb dieser Proteste gab, sondern immer wieder versucht wurde, mit den Akteuren der Proteste zu reden und dann eben auch gezielte Grenzüberschreitungen der extrem rechten Akteure, wie zum Beispiel die Demonstrationen vor dem Privathaus von Ministerpräsident Kretschmer, auch nicht genug sich davon abgegrenzt wurde, sondern immer noch versucht wurde, die Protestakteure in einem Gespräch zu verwickeln und sie wieder von dem demokratischen Diskurs zu überzeugen, obwohl eigentlich dort die Akteure gesichert rechtsextreme Bestrebungen verfolgen und als klares Ziel verfolgen, die Demokratie im Endeffekt abzuschaffen.
Sie sprechen in dem Buch auch davon, dass die Freien Sachsen ein Gefährdungspotenzial für die Demokratie darstellen. Das ganze Buch ist eigentlich ein Versuch, aufmerksam zu machen auf ein Phänomen, mit dem die etablierten Parteien oder vielleicht die Zivilgesellschaft nicht immer adäquat umgehen kann. Haben Sie das Gefühl, das ist eine Art Weckruf jetzt nochmal, also sich nochmal vor Augen zu führen, was dort wirklich auch passiert in Sachsen?
Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig hinzuschauen. Gerade in den ländlichen Regionen haben wir eben durchaus die Beobachtung, dass dort gerade zivilgesellschaftliche Akteure schon stark unter Druck sind, dort relativ viele rechte Akteure eben viele Freiräume haben, dort seit Jahren ihre Machtversuche und Landnahmen dort vornehmen. Und das sind auf jeden Fall Gefahren, die man beachten muss und bei denen wir, denke ich, auch in Sachsen ja die Gefahr sehen, dass es dort in den nächsten Jahren schwierig werden kann für zivilgesellschaftliche, demokratische Akteure, da es eben einfach so starke rechte Akteure vor Ort gibt.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Krell.
Ja, sehr gerne.
Michael Krell hat zusammen mit Tom Böhme Sächsische Realitäten herausgegeben, Analyse aktueller Protestphänomene der radikalen Rechten in Sachsen.
Telem Verlag, 327 Seiten, 29,80 €. Und das war für heute der Büchermarkt. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Da erfahren Sie, wie Schimpansen sich mit Heilpflanzen kurieren. Am Mikrofon war Carsten Huck.